Hallo, ich begrüße euch mit dem Wochenspruch für die kommende Woche und dem Votum für den Gottesdienst am Sonntag Isto Mihi. Aus Lukas 18,31, Jesus sagt dort zu seinen Jüngern, seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem und dort wird alles vollendet werden, was geschrieben steht bei den Propheten von dem Menschensohn. Wir hören jetzt eine Vertonung von diesem Spruch mit einem versetzten Gesang, der genau diesen Inhalt hat und einem Zwischenteil, wo schon der Einzug Jesu in Jerusalem vorweggenommen wird, das Jubelgeschrei, die Begeisterung der Menschen, was ja dann umschlägt in den Ruf, kreuzige ihn.
Was geschrieben steht bei jedem Prophet von dem Menschensohn. Seht, wir gehen hinauf, wir gehen hinauf nach Jerusalem und dort wird geschehen, dort wird geschehen, was geschrieben steht. Was
hinauf nach Jerusalem. Das klingt wie ein Triumphzug, schon wegen des Wörtchen hinauf. Jerusalem liegt weit oben. Es musste sozusagen erklommen werden. Dort angekommen wartet tatsächlich ein Triumphzug auf Jesus. Die Menschen sind begeistert, sie jubeln. Aber der Jubel war nur von kurzer Dauer. Jesus wusste das. Er ging hinauf, um dort bis in die tiefste Tiefe hinab erniedrigt zu werden. Der Weg hinauf kann in Wahrheit hinabführen. Aber dieser Weg hinab, der kann zugleich wieder in die höchsten Höhen führen, denn Jesus starb, um danach von den Toten aufzuerstehen. Das ist der wahre Triumph, Triumph der Liebe, weil er nicht auf Kosten anderer möglich wurde, wie es bei den weltlichen Herrschern und ihren Triumphen der Fall ist. Jesus siegte nicht auf Kosten anderer. Er siegte auf seine eigenen Kosten. Er bezahlte mit seinem Leiden und mit seinem Blut. Und der Triumph seiner Auferstehung geschah zu unseren Gunsten. Denn wir bekommen Anteil am Sieg Jesu, wenn wir glauben. Allerdings sind wir dazu berufen, Jesus nachzufolgen. Und auf diesem Weg der Nachfolge Jesu führt uns mancher Weg, der scheinbar in die Tiefe geht, in Wahrheit hinauf in die Gegenwart Gottes und zuletzt in das Himmelreich. Ist uns das eigentlich klar? Sind wir damit eigentlich einverstanden? Ich meine, damit einverstanden, dass vor der Herrlichkeit unser Weg in die tiefste Tiefe führen kann? Ich will beten. Barmherziger Gott, Im Leiden und Sterben deines Sohnes hast du der Welt deine Liebe gezeigt. Sie ist mehr als ein Wort. Sie ist mehr als ein Gefühl. Deine Liebe ist die alles verändernde Tat. Öffne unsere Augen, dass wir das Geheimnis der Hingabe Jesu erkennen und ihm auf dem Weg des Gehorsams und der Liebe folgen. Vergib, dass wir den Weg hinab scheuen. Wir fürchten um unseren Ruf und schweigen, wo wir reden sollten. Wir suchen unsere Ehre und reden, wo wir schweigen sollten. Wir scheuen uns, Opfer zu bringen und halten an Bequemlichkeiten fest. Das hast du, Jesus, nicht getan. Darum gehören dir unsere Herzen und dir sei Lob und Ehre, Preis und Ruhm, jetzt und alle Tage unseres Lebens und in Ewigkeit. Amen. Ich lese den Predigttext aus 1. Korinther 13, die Verse 1 bis 13, überschrieben das hohe Lied der Liebe. Wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, so dass ich Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib verbrennen und hätte die Liebe nicht, so wäre mir es nichts nütze. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe hört niemals auf. Wo doch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen.
Oh,
Liebe Gemeinde, Liebe ist vielleicht das meist gemarterte und missbrauchte Wort in der Welt. Es wird gebraucht, wo man eher von Begehren sprechen sollte oder von Erotik vielleicht. Das Neue Testament spricht, wenn es um die Liebe geht, nicht von Erotik, von Eros, griechisch, sondern von Philia oder Agape. Philia meint die freundschaftliche Zuneigung, die man empfindet, zu Menschen oder zu Dingen. Das Wort Philia steckt in Begriffen wie Philologie, das heißt Liebe zur Sprache, oder Philosophie, Liebe zur Weisheit. Was Paulus in 1. Korinther 13 über die Liebe schreibt, hat nicht diese Philia im Blick, die kann nämlich aufhören. Sie ist gewissermaßen durchaus unseren Launen unterworfen. Die Agape aber, die göttliche Liebe, nicht. Es ist interessant, dass nicht der Apostel Johannes, der doch in ganz besonderer Weise als Apostel der Liebe gilt, weil er in seinen Briefen so viel davon schrieb und auch im Evangelium, dass nicht er diesen Abschnitt über die Liebe verfasste, sondern Paulus. Paulus war ein großartiger Theologe. Er durchdachte die Dinge tiefer als alle anderen und er hinterließ mit dem Hohelied der Liebe den grundlegendsten Text zu diesem Thema, das tiefgründigste und großartigste, was je über die Liebe geschrieben wurde. Es ist nicht möglich, das in einer Predigt auch nur annähernd auszuloten. Das will ich auch gar nicht versuchen. Ich möchte nur einige Impulse herausstellen. In den Versen 1 bis 3 macht Paulus zunächst einmal klar, wie herausragend und einzigartig die Liebe ist. Sie ist das Grundlegendste, das Bedeutsamste. Selbst der Besitz und der Einsatz ganz großartiger Geistesgaben ist nichtig, wenn die Liebe fehlt. Selbst wenn jemand mit Engelszungen reden könnte, über eine hervorragende Rhetorik verfügte, wäre es unnütz ohne Liebe. Umgekehrt wird in den Versen 4 bis 7 dann das Wesen der Liebe dargestellt und sehr hoch gepriesen, ohne jede Einschränkung. Während also Geistesgaben oder großartige Dienstleistungen, die ein Mensch vollbringt, herausragende Taten, ohne die Liebe wertlos sind, ist die Liebe eine göttliche Qualität, die auch ohne irgendeine Zugabe von irgendeiner besonderen Tätigkeit oder Fähigkeit den höchsten und ewigen Wert hat, den man sich denken kann. Also ein Mensch, der liebt, aber keine besonderen Gaben aufweist, ist deshalb nicht arm, sein Zeugnis ist nicht minderwertig, ganz im Gegenteil. Wir müssen beachten, dass Paulus diese Zeilen an eine Gemeinde schreibt, in der die auffälligen und besonderen Geistesgaben einen hohen Stellenwert hatten. Zum Beispiel das Gebet in anderen Sprachen oder ekstatisches Beten und Singen oder die Redekunst standen hoch im Kurs. Man maß die Dinge nicht mit göttlichem, sondern mit sehr menschlichem Maßstab. Und berücksichtigen wir dazu, dass das Hohelied der Liebe im Korintherbrief zwischen Kapitel 12 und 14 platziert ist, dann wird klar, worum es Paulus geht. In Kapitel 12 hatte er nämlich die Ausrüstung mit verschiedenen Gaben beschrieben, was in der Gemeinde so an Gaben vorhanden ist, und er gibt dann konkrete Anweisungen für deren Gebrauch in Kapitel 14 und dazwischen dieser Text über die Liebe. Aller Einsatz von Gaben, Mitteln und Möglichkeiten geschieht nur in der Liebe richtig und hat nur dann einen geistlichen Wert, sonst ist es alles nichts. Warum eigentlich? Weil nur die Liebe alles ins richtige Maß setzt und in den richtigen Zusammenhang. Ein Beispiel. Ein Mensch, der über großartige Redekunst verfügt, der vermag Bewunderung zu erwecken. Die Herzen der Menschen erreicht er vielleicht wahrscheinlich nicht. Die Liebe aber kann wirklich die Herzen erreichen. Oder ein Mensch mit einem starken und unerschütterlichen Glauben. Er kann leicht andere Menschen verbittern, wenn er seinen Maßstab an sie anlegt, wenn er nicht von der Liebe bestimmt wird. Oder wenn jemand über sehr viel Erkenntnis verfügt, könnte ihn das dazu verführen, aufgeblasen und überheblich zu werden, wenn er nicht in der Liebe bleibt. Paulus hat zu Recht dieses Kapitel über die Liebe zwischen seine Ausführungen zu den Geistesgaben eingefügt. Und wir merken daran schon ein weiteres. Es geht bei Liebe nicht um ein positives Gefühl für andere, sondern es geht um eine sehr bewusste innere Haltung. Gefühle kommen und gehen, sie sind launisch und unberechenbar, die Liebe aber nicht. Schauen wir Jesus selber an. Jesus sagt in der Bergpredigt, liebt eure Feinde. Jesus wollte ganz bestimmt nicht, dass wir unechte Gefühle produzieren, sondern er möchte, dass wir eine göttliche Entscheidung treffen. Nun liegt es gar nicht in unseren Möglichkeiten, unsere Feinde und Widersacher wirklich zu lieben. Aber Jesus ist die offenbarte, fleischgewordene Liebe Gottes selbst. Und er sagte, ohne mich könnt ihr nichts tun. Johannes 15. Ohne mich könnt ihr nichts tun, also auch nicht lieben in diesem göttlichen Sinne. Liebt eure Feinde ist eine Entscheidung, mit der wir uns wegwenden von unseren eigenen Möglichkeiten und ihn, Jesus selber, suchen und seine Möglichkeiten, denn mit ihm können wir es. Denn durch Jesus ist die Liebe Gottes ausgegossen in unsere Herzen, im Heiligen Geist, der uns gegeben ist, so sagt Paulus in Römer 5, Vers 5. Leben in der Liebe ist nur durch Jesus möglich. Er ist die fleischgewordene, gestaltgewordene Liebe Gottes. Wenn wir den Maßstab göttlicher Liebe anlegen, dann erkennen wir, wie weit wir selbst davon entfernt sind. Unser Mangel wird uns dann offenbar. Und davon schreibt Paulus in den Versen, wo er die Liebe ausmalt. Sie ist geduldig, schreibt er. Wir sind meist ungeduldig. Manche Menschen sind sehr ungeduldig, andere sind etwas geduldiger. Aber alle Menschen neigen zur Ungeduld. Denn unser Leben ist kurz und vergänglich. Wir möchten oft so vieles erreichen. Wir können oft nicht zur göttlichen Gelassenheit finden. Die Liebe ist freundlich, schreibt Paulus. Wir sind es oft nicht, sondern launisch. Die Liebe kennt keinen Neid. Sie freut sich mit anderen. Sie ist nicht angeberisch. Aber wir streiten gerne miteinander. Wir streichen uns selbst heraus und sind neidisch auf den Erfolg anderer. Liebe ist nicht ungehörig oder unhöflich, aber wir gebrauchen oft unsere Ellenbogen. Liebe sucht nicht sich selbst, aber wir sind egoistisch. Die Liebe freut sich nicht über das Versagen anderer, sie urteilt langsam über sie. Sie sucht eher danach, andere zu verstehen oder auch sie zu entschuldigen. Aber wir sind oft schadenfroh, wir sind kritisch und wir streichen die Fehler der anderen gerne heraus. Liebe glaubt alles. Nicht, weil sie naiv oder leichtgläubig wäre, sondern weil Liebe anderen ohne Misstrauen begegnet. Sie gern im besten Licht betrachten will. Sie sieht, in welchen Problemen und inneren Kämpfen Menschen oft stecken und beurteilt Fehler anderer in diesem Zusammenhang. Wir aber neigen dazu, jede Aktion misstrauisch zu beachten. Es ist ein großer Unterschied zwischen der Liebe, von der Jesus spricht und die ihn prägte, und uns. Jesus ist die vollkommene Verkörperung all dessen, was Liebe ausmacht. Und wir müssen deswegen keine Lehre über Liebe annehmen, sondern die Liebe selbst. Jesus will durch seinen Geist in uns wohnen. Und nur wenn er in uns ist und wir in ihm, können wir lieben, so wie er geliebt hat. Und dann wundert es uns auch nicht, dass Paulus sagt, die Liebe hört niemals auf. Sie gründet nämlich nicht in unseren wechselhaften Gefühlen. Sie hat ihren festen Grund in Christus und in seiner Liebe zu uns. Sie besteht darin, dass wir uns für eine Haltung entscheiden, die der Liebe Jesu entspricht. So will ich leben, so will ich denken, so will ich urteilen, so will ich reden. Gott, gib mir dazu die Kraft durch Jesus. Jesus, sei du in mir diese Liebe und verändere mein Denken und Wollen und mein Trachten, mein Urteilen. Ich kann ohne dich nichts tun, aber in der Kraft des Heiligen Geistes kann ich alles tun. Das ist die Haltung, die wir brauchen. In Korinth war davon wenig zu erkennen. Die Gemeinde war gespalten durch die Überbewertung von Vergänglichem und durch Urteile, die aus den Tiefen der menschlichen Seele kamen, aber die nicht aus dem Heiligen Geist geboren waren. Wenn das so ist, dann wird in die Mitte gestellt, was eigentlich an den Rand gehört. Während bestimmte Gaben die Menschen aufblähen können, weil besondere Beachtung damit verbunden ist, baut die Liebe andere auf und hebt sie empor. Die Liebe baut auf, was in den Augen der Welt nichts gilt. Sie heilt, sie verbindet und tröstet. Alle anderen Geistesgaben, die Gott schenkt, die sind auch gut und wichtig, aber sie stehen nicht im Zentrum, sondern am Rand. Prophetische Rede zum Beispiel. Paulus sagt, sie ist sehr nützlich. Aber er hat auch recht, wenn er sagt, sie wird einmal aufhören. Prophetisches Reden ist Kennzeichen dieses Zeitalters. Aber die Liebe ist das Wesen Gottes selbst. Sie hört niemals auf. Auch all unser Wissen ist vorläufig. Wenn wir einmal im Licht Gottes stehen werden, dann werden wir erkennen, wie vorläufig unser Wissen war. Es wird uns klein und unbedeutend erscheinen. Aber der Liebe ist nichts hinzuzufügen. Wenn wir heute in der Liebe Gottes leben, wenn wir mit ihr erfüllt sind, wenn wir also Gott selbst in uns haben, dann ist das von bleibendem, von ewigem Wert. Einen Menschen mit den Augen der Liebe zu sehen, ihm das Beste zu gönnen, für ihn das Beste zu erhoffen, das Beste zu erbitten, über ihn niemals erbittert zu sein, trotz Enttäuschung, ihn immer wieder zu ertragen, ihm das Böse nie anzurechnen, das hat Ewigkeitswert und es ist unüberwindlich. Diese Liebe hört niemals auf. Wer hier in dieser Weise geliebt hat, wird in Ewigkeit nicht mehr lieben können und er wird nie weniger lieben wollen. Und darum schreibt Paulus, die Liebe ist das Größte und die Liebe bleibt bestehen, wenn alles andere vergeht. Es ist ausgesprochen bedauerlich, dass dieses hohe Wort unter uns nun für anderes verwendet und verschleudert wird. Wir lieben uns nicht mehr. Ja, das ist ein Satz, der Scheidungen einläutet und es ist recht einfach zu erkennen, dass da doch wahrscheinlich nie wirklich geliebt wurde. Begehrt vielleicht und bewundert. Diese Regungen unserer Seele können sehr stark sein, aber sie sind auch vergänglich und unseren Launen unterworfen. Aber die Liebe bleibt. Die Liebe rechnet das Böse nicht an, sagt Paulus. Sie deckt alle Verfehlungen zu. Sie hofft immer das Beste. Sie glaubt alles. Sie duldet alles. Würden wir in dieser Weise lieben, könnte uns nichts mit unseren Ehepartnern, mit unseren Angehörigen und anderen Menschen entzweien. Aber wir haben einen eigenen Begriff von Liebe. Einen Begriff, der etwas anderes eigentlich beschreibt, als das, was Liebe ist in Gottes Augen. Aber wir halten es für Liebe. Eine seelische Regung, die eigentlich selbstsüchtig ist, launisch, veränderbar, unberechenbar. Wir müssen durch Gottes Wort und aus seinem Geist lernen, uns von unseren falschen Vorstellungen zu lösen. Erst dann wird Platz für ein geistliches Urteil. Erst dann wird Platz in unserem Gedanken und in unserem Herzen für das, was Liebe wirklich ist. Wir müssen lernen, uns von uns selbst zu distanzieren und am Vorbild Jesu zu orientieren. Bei ihm lernen wir, was wirklich Liebe ist. Dafür müssen wir unsere Herzen öffnen. Und dann hören wir auch auf mit kindischer Romantik. Auch davon ist ja der Begriff der Liebe total überfrachtet von irgendwelchen romantischen Ideen. Als Jesus uns bis in den Tod hinein liebte, da war das nicht romantisch. Er gab sein Leben für uns, weil er unser Wohl suchte. Und wir können daran sehen, dass Liebe schmerzhaft sein kann, und Leid verursachen. Ja, Jesus hat gelitten und er hielt dem Leid stand, weil die Liebe größer ist als Leid und Tod. Er liebte uns in den Tod hinein und durch den Tod hindurch. Wer die Liebe Jesu annimmt, wer Jesus selbst annimmt, der wird verändert. Jesus will dir nicht deine Sünden anrechnen. Er will sie wegnehmen, vergeben und dich heil machen. Jesus liebt diese Welt, er liebt dich. Aber er heißt nicht alles gut. Er hasst die Sünde durchaus, weil sie zerstörerisch ist. Und gerade weil er liebt, hasst er das Böse. Und er leidet mit den Verirrten, mit den in sich selbst Gefangenen, mit denen, die schuldig geworden sind, an anderen, schuldig an sich selbst und auch vor Gott. Jesus zwingt sie nicht, ihm ihr Herz zu öffnen und an ihn zu glauben. Jesus zwingt niemanden. Aber Jesus gibt ihnen auch nicht recht. Jesus gibt dieser Welt mit ihren Ansichten, wo sie falsch sind, nicht recht. Und darum hasst die Welt diese wahre Liebe. Die Welt möchte, dass Gott alles gut heißt, was sie tut. Die Welt will Gott für sich passend machen. Sie erträgt es nicht, dass Gott sie liebt, obwohl sie vor ihm schuldig und böse ist. Warum erträgt sie das nicht? Weil sie selbst nicht lieben kann, was in ihren Augen schuldig und böse ist. So sind wir gestrickt. Wir rechnen das Böse an. Wir können es kaum ertragen, dass Gott etwas böse nennt und trotzdem zugewandt bleibt. Aber Gott liebt die Menschen, auch wenn er hasst, was in seinen Augen böse ist. Und er will heilen, was krank ist. Und darum nennt Gott Sünde beim Namen und er legt den Finger in die Wunden, ohne irgendeinen Menschen abzuschreiben. Menschen schreiben sich selber ab. Jesus tut das nicht. Solange wir leben, steht seine Tür offen. Jesus selbst ist die Tür. Wer nicht hindurchgeht durch diese Tür, achtet sich selbst nicht wert des ewigen Lebens. Aber wer zu ihm kommt, der wird erfahren, dass die Liebe Gottes die wirksamste Kraft ist, um ein Herz zu verändern. Diese Liebe, die Gestalt geworden ist in Jesus Christus, schwankt nicht, sie ist verlässlich, sie bleibt für immer. Und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen und der Friede Gottes bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.
Diese größten Gabe ist